heute das erste Wort, du oder ich?
Diesmal habe ich das erste Wort. Du Schlingel.
Da wahrscheinlich, ob das jetzt keiner, ob das jeder gemerkt hat. Ich habe gesagt, Jana, ist wichtig, dass du das erste Wort hast. Und was habe ich gemacht? Ich habe das erste Wort genommen.
Mega unsympathisch.
Ja, gleich reingrätschen.
Hi Stefan.
Hallo Jana.
Wir nehmen auf, kurz nachdem die erste Folge ins Internet gepustet wurde. Und ich bin sehr überrascht. Ich habe auch schon ein paar Fragen bekommen. Also ich meine inhaltliche Fragen, die wir im Laufe des Podcasts beantworten sollten, von Leuten, die selbst Fahrrad fahren und die Inhalte vorgeschlagen haben, die wir diskutieren könnten. Ist cool. Also ich finde cool, dass die Leute reaktiv sind. Und es hat mich voll motiviert, so dass wir damit jetzt richtig reinstarten.
Ich habe ja gar nicht so dir, also ich wusste ja gar nicht, wie das jetzt da so passiert. Erstens habe ich keine Ahnung von Podcasts und mir ist deine Reichweite gar nicht so bewusst gewesen, aber da kam ja schon ganz schön viel zurück.
Ja, voll schön.
Ja, schon schön.
Und eine Person hatte schon geschrieben, dass nach dem Kultfilm, offensichtlich, sie haben ja schon Kultstatus, jetzt der Kultpodcast startet. Fingers crossed, dass wir diese Erwartung halten.
Oh, 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 oh.
Ja, ich glaube, das ist auch der perfekte Einstieg, über den Film zu sprechen, weil wir haben uns jetzt für die zweite Folge vorgenommen, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken quasi und die Erfahrungen hinter und vor der Kamera teilen. Und Three Peaks in Between war das erste Filmprojekt, das für mich überhaupt und das aber auch uns quasi zusammengebracht hat. Und ich denke, darüber könnten wir sprechen.
Soll ich einfach mal von meiner Perspektive anfangen, wie es angefangen hat?
Ja.
Oder?
Also aus meiner Perspektive war ich einfach nur irgendjemand, die gerne Fahrrad fährt. Ich hatte einen Instagram-Account mit 400 Menschen.
Der war doch sogar privat, oder?
Ja, am Anfang war das sogar privat. Ja, genau.
Ich glaube, ich bin über Strava auf dich gekommen, weil du in der Zeit mit einer Freundin gerade von nach Portugal gefahren bist.
Von Tübingen nach Lissabon, genau. Von Tübingen nach Lissabon. Das war meine allererste Bikepacking-Tour, über 2200 Kilometer.
Genau, und das habe ich nämlich, ich weiß nicht, wie mir der Algorithmus das reingespielt hat, aber ich habe das quasi auf Strava gesehen und fand das irgendwie cool. Also, dass ihr jeden Tag so 200 Kilometer fahrt und habt ihr dann einfach gefolgt und habt dann alles immer geliked, habt dich dann irgendwie auf Instagram gefunden und du hast sogar angenommen, obwohl der privat war. Ich war quasi der erste Jana Kiesenheimer-Fan, bevor es überhaupt Fans gab von dir.
Und für mich war das völlig suspekt.
Ja, natürlich. Was will der Weirdo im Internet von mir? Absolut verständlich. Und irgendwann habe ich dir auch mal Zeug geschrieben und wir haben dann tatsächlich auch geschrieben. Du hast tatsächlich auch mit mir geschrieben, obwohl wir total random uns gar nicht kannten. Irgendwann wollte ich dich fragen, ob wir mal Fotos von dir auf dem Rennrad machen, weil ich damals noch ganz am Anfang meiner Fotogeschichte in der Radbranche war. Und dann dachte ich so, ah ja, die kann gut Radfahren, da machen wir mal Fotos von der. Und dann?
Und dann dachte ich, okay, jetzt wird's mega weird. Habe ich dir, glaube ich, erstmal nicht zurückgeschrieben. Ich dachte auch, warum? Also das klingt ja schon wie entweder eine billige Anmache oder wie auf jeden Fall irgendwas Unseriöses, weil ich dachte, okay, warum will er jetzt Fotos von mir auf dem Fahrrad machen? Nee, lass mal.
Ja, dann hast du geschrieben, hey, ich habe einen Freund, gell? Und ich gleich so, ja, das ist kein Problem, nee. Ja, das war ziemlich schön, lustig. Ich glaube, das war dieselbe Zeit, wo du deinen großen Unfall auch hattest.
Genau, ich schreibe noch heute eigentlich jedem und jeder auf Instagram zurück. Das habe ich auch damals gemacht, offensichtlich. Ich stoppe das nur, wenn es irgendwie weird wird. Und in dem Moment wurde es für mich damals weird. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt mal kurz klarstellen, so, hey, das ist nicht, also von meiner Seite aus ist es nicht flirty. Und ich dachte, es geht in die Richtung. Aber ich habe auch einfach, ich habe nicht gecheckt, welche Motivation du haben könntest. Genau, ich hatte in der Zeit den Kieferbruch, dreifacher Kieferbruch. Und ich konnte auch nicht gut reden und so. Und habe aber dann, ich glaube, in der Zeit auch mein Instagram-Profil öffentlich gemacht, weil ich halt ein bisschen mehr da rumgehangen bin und ja auch so ein bisschen geteilt habe dann, wie ich da wandern war und so, weil ich ja nicht Fahrrad fahren konnte.
Und das war auch zur Zeit von Corona, das heißt erster Lockdown und irgendwann kurz nach dem ersten Lockdown ging es tatsächlich, dass ich rüber nach Österreich fahren konnte und wir haben uns tatsächlich irgendwann dann getroffen. Du hast irgendwann zugestimmt und gesagt, ja, kann lass mal quatschen. Genau, ich habe gesagt, hey, lass einfach nur kurz Rad fahren, dass du mich kennenlernst und weißt, ich bin kein Weirdo, ich will nur Fotos machen und all good.
Und ich dachte, okay, wenn wir Fahrrad fahren gehen, wenn es irgendwie komisch wird, dann fahre ich einfach weg. Ich dachte, ich bin bestimmt schneller und ich kenne mich gut aus. Also easy exit. Wenn es komisch wird, dann hänge ich ihn einfach ab.
Hättest du nicht geschafft.
Ich glaube schon.
Ah, weiß man nicht, ne?
Naja, es wurde ja kein Rennen. Also Spoiler, es war dann, ich habe gecheckt, dass du professionell bist.
Das Interessante dabei war, dass wir während dem ersten Fahrradfahren, ich glaube sogar da schon beschlossen haben, hey, lass einen Film machen. Also da ging es gar nicht mehr um Fotos.
Fotos kamen nie zustande, wir haben nie Fotos gemacht, sondern ich habe dir bei dieser Radfahrt erzählt, dass ich mich zum Three Peaks angemeldet habe. Also es war quasi im Frühjahr nach meinem Unfall und da habe ich mir gerade so neue Ziele gesteckt und habe mir da das Three Peaks halt ausgesucht.
Und ich hatte keine Ahnung von Self-Supported Bikepacking, keine Ahnung von Ultra Races. Ich habe einfach nur von dir gehört, du fährst von Wien nach Nizza. Und ich habe gesagt, cool, da könnte man 5 Tour machen. Und dann haben wir das einfach so richtig blauäugig, Greenhorn-mäßig, ohne irgendeine Erfahrung, ohne irgendwas zu wissen, einfach, ja, machen wir halt.
Ich meine, du hattest davor den Film gemacht über das mehrtägige Trailrunning, Zugspitz Ultra Trail, oder?
Transalpine Run war das?
Ja, Transalpine Run, genau. Ja,
Multistage Race.
Genau, und den hatte ich mir damals angeschaut und fand ihn ziemlich cool. Und dann dachte ich, okay, das wird auf jeden Fall nicht peinlich. Da kann du es.
Immerhin nicht peinlich.
Und ja, ich dachte auch, es wird sowieso niemand interessieren. Also der Transalpine Run Film, der war mega cool. Er ging jetzt nicht, also so wie ich den gesehen hatte, ging jetzt nicht viral oder so, sondern hatte schon ein paar tausend Aufrufe. So in dem Schema wird sich das abspielen und vielleicht bekomme ich dann ein neues Fahrrad. Also ich dachte, cool, da mache ich mit und dann kriege ich vielleicht ein Fahrrad. Dass ich mir zu dem Zeitpunkt, ich habe gerade mit meinem PhD angefangen, hätte ich mir jetzt auch nicht leisten können.
Der Film war tatsächlich gar nicht, den hast du tatsächlich bezahlt, weil der war noch gar nicht auf YouTube oder so. Der war Vimeo on Demand. Wir haben den tatsächlich vertrieben für Geld.
Ich habe ein bisschen Recherche investiert, um rauszufinden, mit wem ich dann da... Ich war naiv, aber so naiv dann auch nicht.
Jetzt, ich weiß nicht, ziemlich langwieriger Einstieg, aber ich finde es eigentlich ganz... cool, das mal zur Revue passieren zu lassen, war ja auch die Corona-Zeit. Ich bin ja selbstständiger Freiberufler und von mir gibt es noch mehrere, die das Ähnliche machen. Und in der Corona-Zeit war für uns natürlich alle Jobs abgesagt, weil, naja, wo sparst du am ersten? Da, wo es am flexibelsten geht und Lockdowns und dann ging sowieso nichts. Und dann habe ich einfach meine 3 Kollegen angehauen, gesagt, hey, wollt ihr umsonst arbeiten ohne Geld? Und alle so, ja. Also das war genau basically so. Ich habe gesagt, wir werden hier gern Geld verdienen, aber was zu tun, weil Lockdown und sitzt eh nur rum. Das war der Valentin Rapp als begnadendster Kameramann, würde ich sagen. Christian Fuß, der unersetzliche Kameraassistent und good vibe, good feel person. Und Nils Längner, der ja jetzt schon übelst fett Fuß gefasst hat. Der war davor zwar auch schon, aber das war auch geil, dass der als Fotograf mit dabei war. Da kam dann schon der Connect zu Specialized zustande. Falle hatte da irgendwie einen Fuß drin und die haben dir am Ende sogar noch ein Fahrrad gestellt und uns ein paar Euros Umkosten gegeben, die aber wirklich nicht nennenswert waren.
Also cool, dass sie von Anfang an in das Projekt geglaubt haben und uns da unterstützt haben. Genau, aber von Gewinn war da jetzt nicht zu sprechen.
Und jetzt noch eine funny Anekdote. Die haben dir ein Fahrrad gestellt für das Three Peaks Bike Race, das schwerer und schlechter als dein eigentliches Fahrrad war, das du gerade hast. Von einer elektronischen Schaltung hin zu einem schweren Diverge Gravel Bike mit einer GRX.
Ja, hatte eine bessere Übersetzung, aber wahrscheinlich wäre das Fahrrad, das ich damals eigentlich hatte, besser fürs Rennen geeignet.
Absolut.
Ich fand es aber einfach trotzdem mega cool und es hat mir so sehr gut gepasst, wenn man sich den Film jetzt anschaut.
Ey, ich check's bis heute nicht, wie du eine Woche davor
Ja, ich glaube, ich bin es einmal für 100 Kilometer gefahren oder so. Und dann
ey, das Rennen Leute, damit. Bauen an ihrem Setup, dass alles passt und sitzt und du nimmst einfach eine Woche davor ein schlechteres Fahrrad, das du nicht gefittet hast und fährst mit dem einfach dann, das checke ich bis heute nicht.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Popo-Weh.
Und Hände.
Ja, was ich danach ja nie wieder hatte. Aber so manch einer weist mich bis heute bei Three Peaks and In Between darauf hin, dass es bessere Setups gibt. So, ja, I know.
Ja, aber ich finde, genau das passt alles in dieses ganze Konzept von diesem Film. Wir waren alle ziemlich blauäugig.
Ja, es war so ein bisschen einfach mal machen. Und ich wollte einfach unbedingt diese Strecke fahren und schauen, ob ich das kann. Und das stand für mich im Fokus. Und es war auch das erste Mal, dass, also für mich überhaupt, dass ich vor der Kamera war. Für euch alle ja auch, dass ihr ein Rennen über diese Distanz von 2.500 Kilometer begleitet habt und überhaupt ja in diesem ganzen Self-Supported-Kosmos unterwegs wart. Und ich finde aber, also ich bin mega froh, dass ihr dieses erste Rennen begleitet habt. Das war für mich am meisten, ich habe mich gefühlt wie auf einer riesigen Schnitzeljagd als Kind. Also es war so diese Magie, die man als Kind hatte, wenn man sich in so ein Spiel versetzt. Und genauso habe ich mich gefühlt während Three Peaks and In Between und es war super cool. Danach habe ich ja noch offensichtlich sehr viele andere Rennen gemacht und es hat viele Jahre gedauert, bis ich dieses Gefühl zurück hatte. Ich bin froh, dass genau dieses irgendwie sehr besondere Rennen das ist, wovon es diesen Film gibt.
Und auch cool, dass wir eben alle neu da drin waren, weil jetzt kenne ich das Regelwerk, jetzt weiß ich, wie solche Rennen abläufen, jetzt weiß ich, was alles passiert. Und man geht da komplett anders ran. Man hat am Anfang ja gar keine Ahnung und macht einfach mal. Und das ist schon auch was ganz Besonderes. Wie du das sagst, ist das auch beim Film. Naja, man muss halt Bock haben zu lernen und man ist neugierig und macht Fehler und war eine gute Zeit in dem Fall.
Ich glaube, das Three Peaks, also jetzt können wir vielleicht schon so ein bisschen in diese Regeln einsteigen. Das war ein gutes Setting, weil das ein sehr klassisches Self-Supported-Rennen ist. Also es ist sehr low-key, das heißt, es ist eine lange Strecke, die man self-supported fährt. Es gibt es schon einige Jahre, aber da passiert auch nicht viel. Also zum Beispiel beim Three Peaks gibt es keine bemannten Checkpoints. Jeder plant seine Route selbst, gibt Start und Ziel. Es gibt diese drei Gipfel, die man quasi als Checkpoint erreichen muss, aber da ist physisch nichts. Also man fährt dahin und fährt weiter. Bestenfalls fährt man dahin. Und fremde Hilfe ist nicht erlaubt. Der Michael Wacker, der das Three Peaks organisiert und auch noch ein paar andere Self-Supported-Rennen, der nimmt die Regeln ernst. Es ist aber nicht so ernst wie jetzt bei Lost.tca zum Beispiel. Also es wird nicht im Nachhinein überprüft. Also zum Beispiel bei Lost.rennen ist es so, dass es Freiwillige gibt, die jeweils, glaube ich, 3-4 Fahrer über die Länge des Rennens tracken und beobachten. Und die auch Protokoll schreiben, wo ich zum Beispiel übernachte, wann ich auf andere Fahrer treffe, wie lange ich mit denen Zeit verbracht habe und so weiter. Also es wird alles protokolliert und beobachtet und dann auch danach eben die Entscheidung getroffen, wer welche Penalties zum Beispiel bekommt. Und bei Three Peaks gibt es diese Art von Beobachtung nicht. Es gibt schon offensichtlich, wie ich auch bekommen habe, Zeitstrafen für Regelverstöße, weil bei Three Peaks in Between hatte ich ja Checkpoint knapp verpasst und dafür hatte ich dann eine Zeitstrafe bekommen. Also sowas gibt's schon. Aber es ist nicht super streng beobachtet. Zum Beispiel, wer länger als 15 Minuten mit wem fährt oder so. Und trotzdem waren die Regeln aber für euch als Filmteam da. Also wir hatten zum Beispiel nicht kommuniziert über das hinaus, was ich euch für den Film erzählt habe. Also wir haben jetzt nicht, ihr habt mich nicht so privat gefragt, ey, wie geht's dir eigentlich oder wie auch immer. Also ich habe immer nur für die Kamera erzählt, es war sonst jetzt keine Interaktion. Und wir haben uns auch sonst eigentlich, also natürlich habe ich euch ab und zu mal gesehen und es war eher frustrierend. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich in Italien einmal einen Pass hochgefahren bin am Abend. Ich hatte super Hunger, es kam nichts mehr und ich habe mir schon so Gedanken gemacht, wo ich noch was zu essen herbekomme. Und ihr standet mit dem Auto am Straßenrand und habt euch Nudeln gekocht. Ja, das war fies.
Ich erinnere mich. Zu den Regeln wussten wir am Anfang auch nicht, wie wir da rangehen. Ich habe dann einfach dem Michael Wacker eine E-Mail geschrieben und habe ihm quasi in der ersten E-Mail schon geschrieben, hey, Wir haben uns die Regeln durchgelesen, uns ist das bewusst und uns ist wichtig, dass wir da nicht eingreifen. Und ich habe auch damals schon geschrieben, wie ernst ich das nehme. Das heißt, ich habe mich davor schon sehr mit dem Regelwerk auseinandergesetzt. Beim Three Peaks würde ich sagen, und das ist uns beide ja dann auch mal bei einem Fallbeispiel bei dem anderen Rennen aufgefallen. Ich finde, da herrscht ein gewisser Ethos. Ja, es ist halt eines der Oldschooler-Rennen und da werden diese Regeln von den Teilnehmern einfach noch mit Respekt und Ernst gesehen. Also es gibt andere Rennen, da stehen die Regeln genauso drauf, aber gefühlt hat noch nie jemand das Regelwerk gelesen.
Ich weiß nicht, ich finde, wir können die Regeln auch beim Namen, also wir können die Rennen beim Namen nennen. Ich habe kein Problem damit.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Also vor kurzem, kurze Werbung, ist da auch ein Film drüber rausgekommen über die Anja, die das gefahren ist. Und zwar haben wir, lustigerweise, ich glaube, es war ein Jahr später oder so, zusammen auch das Badlands gefahren. Oder war das so?
Ja, vielleicht 2 Jahre später, aber wir hatten beide auf jeden Fall die Erwartung, okay, das heißt Self-Supported Bikepacking-Rennen, es wird wie Three Peaks oder Transpyrenees oder wie auch immer. Und dann waren wir, glaube ich, beide ein bisschen überrascht.
Tatsächlich. Also mein erstes Race war ja auch Three Peaks. Der Vergleich von Three Peaks zu Badlands fand ich schon krass. Also
bei Badlands habe ich auch Filmteams beobachtet, wo der Fahrer oder Fahrerin dann im Windschatten vom Auto fährt, vielleicht mal eine Wasserflasche rausgereicht bekommt. Es lag sehr, sehr viel Müll auf der Strecke.
Ich
habe einfach gemerkt,
Müll.
Der Vibe war komplett anders. Und Badlands ist ein cooles Rennen, ist auch natürlich sehr beliebt. Die Route ist cool, die Organisatoren sind auch sehr cool. Also ich habe sie danach auch auf dieses Problem angesprochen. Und
ich
habe einfach das Gefühl, das sind ein paar Radfreaks, wie wir das auch sind. Und irgendwie ist das so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, was die Regeln und auch den Müll da angeht. Aber bitte, wenn ihr das hört, also wir wollen jetzt nicht noch länger über Regeln sprechen, aber ein faires Rennen kann es halt nur geben, wenn man sich daran irgendwie hält. Und was den Müll anbelangt, das ist ein absolutes No-Go.
Ja, dann kam viel die Ausrede, naja, in Spanien liegt halt viel Müll rum. Nein, Schläuche und Betäubungsmittel und Gels sind kein Müll, der übrigens überall rumliegt, sondern das lag auf der Strecke. Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall vom Race gewesen und das ist mir auch krass aufgefallen. Jetzt beim zweiten Mal bei Badlands war es fast noch schlimmer mit dem Müll. Und nochmal ganz kurz, wir wollen nicht so viele Regeln sagen, aber ich finde fast ab und zu ist das Wort Regeln falsch. Ja, wir wollen diese Regeln haben und es sind Richtlinien und es bezeichnet sich leicht als Regel, aber man will das ja. Müsste man es eher so als Grundethos bezeichnen, naja, wenn du danach lebst und bist, dann bist du hier richtig. Aber wenn du das als Regel und damit als Oppression von oben siehst und sagst, brauche ich keine Regeln, das zählt nicht für mich, dann bist du da halt nicht richtig. Kann man das so sagen?
Beziehungsweise ich finde gut, dass es sehr strenge Rennen und Regeln gibt, wo halt auch ein echtes Rennen zustande kommen kann, das fair ist für alle, wenn sich jeder und jede daran hält. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Events und Bikepacking-Ultras, die mehr als Adventure gedacht sind, wo man zusammen vielleicht auch fahren kann, wo man sich auch laut der Regeln gegenseitig helfen kann und so. Und das ist ja auch cool und es ist schön und ich kann verstehen, dass es genauso Spaß macht. Ich finde nur schwierig, wenn der gleiche Titel draufsteht und dann aber nicht das gleiche erwartet werden kann. Also die Transparenz ist irgendwie wichtig, sodass man auch die Wahl treffen kann, worauf man sich da einlässt.
Okay, anyway, Regeln, machen wir nochmal eine eigene Folge zu.
Ich finde, warum wir eigentlich darüber reden, ist, dass diese Regeln ja auch einen Einfluss haben auf mich als Fahrerin und aber auch auf das Filmteam, wenn man sowas dokumentarisch begleitet. Zum Beispiel gab es in der Vergangenheit ja auch Fälle, wo zum Beispiel die Leigh Wilcox, die von ihrer Freundin gefilmt und begleitet wurde, im Nachhinein einen Rekord abgesprochen bekommen hat, weil es nicht self-supported sei, wenn sie durch diesen regelmäßigen Kontakt, auch wenn keine Interaktion stattgefunden hat, halt eine Art von emotionale oder psychologische Sicherheit bekommt, dass ihre Freundin an der Strecke ist. Und genauso ähnlich könnte man, also mir ist es jetzt irgendwie weniger häufig passiert, als ich damit gerechnet hätte. Aber auch Three Peaks and In-Between ist natürlich verändertes, das Setting, das können wir nicht leugnen, wenn ein Filmteam dabei ist oder wenn ich alleine bin. Ich finde aber wichtig, darüber zu reden, dass es nicht immer positiv ist. Und vor allem bei der Transcontinental-Doku, die wir ja jetzt ein paar Jahre später gemacht haben, in 2024. Sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Das war auch für euch als Filmteam ja dann ganz andere Herausforderungen.
Oh. Das war komplett anders.
Und auch für mich, ich bin viel kompetitiver, viel strukturierter gefahren als bei dem allerersten Rennen, wo das einfach mal ausprobieren und ankommen war. Ich habe schon gemerkt, dass auch, ja, das eine zusätzliche Herausforderung, eine zusätzliche Aufgabe ist, die man handeln muss. Und dass es auch Momente gibt, wo ich dafür irgendwie emotional weniger Kapazität hatte, als zum Beispiel bei Three Peaks in Between, wo das, finde ich, recht für mich Hand in Hand ging.
Um das aus Perspektive eines Filmemachers zu sehen, natürlich willst du, während du drehst, am liebsten läuft die Kamera die ganze Zeit, weil irgendwas passiert und du willst es auf Kamera haben. Und du weißt ja nie, wann es passiert. Es ist dokumentarisch. Das heißt, am liebsten bist du 24/7 an deinem Protagonisten dran und die Kamera ist immer an und der Protagonist teilt immer alles der Kamera mit, was er so hat, was ihn beschäftigt und sonst irgendwas. So, jetzt bist du aber im Self-Supported Bikepacking Race, wo es genau darum geht, dass diese Person alleine ist und das für sich selber macht. So, jetzt geht man ja auch grundsätzlich davon aus, okay, wenn das zwei Personen sind und der quasi ja mit der dabei ist, dann fällt einem ja alles leichter. Muss man sich jetzt an die Nase fassen? Ja, das kann stimmen. Und wenn eine Kamera auf jemanden gerichtet ist, dann sagt man, oh, das motiviert mich, dass ich weitermache, damit ich da durchkomme. Ich will, dass mein Außenbild gut dasteht und außerdem sonst was. Ich bin wichtig hier und da. Das kann man aber genauso umdrehen. Und ich würde jetzt mal ein Beispiel nicht bei dir, Jana, machen, sondern eben jetzt vor kurzem bei Badlands mit Anja. Da hatten wir den Fall, man sieht das in der Supermarktszene, wo sie durch den Supermarkt geht und einkauft nach, weiß ich, 20 Stunden Radfahren. Und sie war so angepisst von mir. Sie wollte, dass ich einfach weg bin. Sie hatte gar keinen Bock auf mich. Du willst dann in keine Diskussion einsteigen, weil du bist nicht da. Aber du willst das filmen, weil genau dann wird's interessant. Aber sie hat's abgefuckt. Und dann bist du da und sollst nicht da sein und musst irgendwie so von wegen, ja, das ist ja alles Hilfe und Support. Nee, das war kein Support für sie. Das war eher, ey, geh jetzt weg.
Ich erinnere mich an die Szene bei Three Peaks in Between, wo ich den Platten hatte.
Entschuldigung.
Ja, es war am vorletzten Tag oder so. Ich hatte schon taube Hände. Es war super, super heiß. Ich habe am Straßenrand gehalten, weil ich auf der Abfahrt dann einen Platten hatte. Und wie ich angehalten habe, waren 1000 Fliegen um mich rum. Und ich glaube, alle, die Fahrrad fahren, können sich genau vorstellen, wie das ist. So. Man bleibt stehen, dann fängt man brutal an zu schwitzen. Überall sind diese Fliegen, die noch versuchen, mich zu stechen. Ich stehe in so trockenem Gras, es so meine Füße kratzt und ich habe den Platten, will das natürlich schnell lösen und dann habe ich die taube Finger, das hat super schlecht funktioniert. Dann ist der Ventilkopf in der Pumpe stecken geblieben und so weiter. Das war mega ätzend. Gott, wenn man ungeduldig ist, noch viel schlimmer. Auf jeden Fall stehen 4 Männer um mich rum. Ein Fotograf, der Videograf, der Assistent und die alle ihre fette Linse mit der Red auf mich draufhalten. An einem Punkt habe ich mich halt weggedreht und dann habe ich auch mal kurz zu euch gesagt, ob ihr kurz weggehen könnt, weil mich jetzt krass zusätzlich gestresst, halt noch ein Faktor mehr neben den Fliegen und der Hitze und den Problemen, die ich hatte. Ja, es war überhaupt nicht. Ich wusste natürlich, helft ihr mir gar nicht, sondern ich habe auch eher gedacht, die freuen sich jetzt, dass irgendwas passiert und ich bin einfach da, shit.
Wir haben uns gefreut, dass was passiert, aber du stehst daneben und denkst dir so, oh, lass mich da helfen. Aber du, also natürlich hilfst du nicht, aber oh, das ist auch so schwierig als Filmemacher, wenn du quasi daneben stehst und oh, das ist echt eine krasse Herausforderung immer, wenn du was siehst und du könntest das Problem mit einem kleinen Ding lösen oder jemand weiß was nicht und du hast diese Info.
Zum Beispiel mit dem vergessenen Checkpoint.
Oh ja, genau. Boah, das hat mich auch krass beschäftigt. Genau, das kann man eigentlich ganz gut erzählen. Du bist da hochgefahren und den letzten Teil bin ich, glaube ich, mit dir mit und habe dich da oben gefilmt. Und dann warst du dir sogar unsicher. Und ich meine, das ist eine normale, sowas passiert, ja. Du fragst dann so, ist das jetzt der Checkpoint hier oben?
Keine Antwort.
Ja, doch, ich habe gesagt, weiß ich nicht, wusste ich aber nicht, dass ich das gesagt habe. Als du dann runtergefahren bist und wir festgestellt haben, du hast den Checkpoint verpasst, war ich mir so unsicher, oh krass, habe ich ihr gesagt, da oben ist der Checkpoint oder nicht? Und wir haben dann angehalten, ich habe die Speicherkarte in den Laptop reingesteckt und ich musste mir um die Aufnahme anschauen, habe ich ihr was gesagt, weil ich hätte mir das nicht verzeihen können, wenn ich da oben quasi supported oder eben anti-supported hätte, indem ich gesagt habe, ja, das ist der Checkpoint hier oben. Also eingegriffen wäre kacke gewesen.
Das wäre richtig kacke gewesen, ja.
In der Aufnahme war zum Glück nichts davon. Du hast irgendwann so beiläufig beim Hochfahren gesagt, ist das der Checkpoint? Du hast es wahrscheinlich nicht mich gefragt, sondern dich selber. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und das war alles, was da oben passiert ist. Und das, boah, mir ist da so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich war richtig unter Stress. Mhm. Aber
puh. Ich war auch unter Stress.
Naja, am Ende waren es ein paar Stunden Zeitsperre, Zeitstrafe.
Ja, bei anderen Rennen oder ich glaube inzwischen wäre man dafür disqualifiziert. Ja, aber ich glaube, das zeigt ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre noch spannend, wenn du, also auch für mich tatsächlich, wie ihr so lebt, während ihr ein Rennen begleitet über die Distanz. Also wo schlaft ihr, wo ladet ihr die, ihr müsst, habt ihr auch elektronische Geräte, die ihr aufladen müsst und so weiter. Ich meine, wie das aus Fahrerinnensicht aussieht, sehen wir im Film. Alles, was dahinter, hinter der Kamera passiert, wissen wir nicht.
Ja, also beim ersten Three Peaks haben wir das, da haben wir auch keine Ahnung gehabt. Und wir hatten ja auch ein bisschen Bock. Wir haben zwei Caddies, also VW-Caddies, Autos, mit so Einbauten drin gehabt, also wo man drin pennen kann. Und wir waren zu viert, sind dann schön ökologisch mit zwei Autos in Fahrradgeschwindigkeit nach Nizza gefahren. Das heißt, von Wien nach Nizza haben wir mit dem Auto dann auch halt schon gut eine Woche gebraucht.
Ihr könnt ja nicht schneller fahren als ich.
Naja, geht nicht. Genau, haben dann immer, sind quasi immer vorgefahren, mal 20 Kilometer oder mal da. Oder dann ist ein Auto halt einen Bergpass hoch und hat da oben halt schon mal Aufnahmen gemacht. Die anderen sind dann unten und einer ist, ach so, ja genau, wir hatten dann auch noch Fahrräder dabei. Total die falschen Räder mitgenommen. Wir hatten einen Hardtail, warum auch immer. Und das andere war ein richtig schlechtes Gravelbike, wo die ganze Zeit die Schaltung, die Kette runtergefallen ist. Aber wir hatten zwei Räder dabei, weil wir teilweise eben im Rad mitgefahren sind.
Ich kann mich auch erinnern, dass der Falle, der ja krass, also krass ist zu sehen, der fährt neben mir mit dem Fahrrad, hat den Gimbal, also die Kamera in einer Hand, fährt quasi nur mit einer Hand am Lenker, auch wenn es leicht bergab geht und filmt mich halt. Oder freihändig, es war auf jeden Fall super krass. Auf jeden Fall fahren wir so bergab und auf einmal hat sie ihn hingelegt. Und dann dachte ich so, shit, was mache ich jetzt? Darf ich ihm helfen? Also wie rum gilt self-supported?
Ja.
Ich natürlich kurz angehalten und so gecheckt, so hey, alles okay, geht's dir gut? Und er so, ja, fahr weiter, ich komm.
Ja, also da muss man einmal kurz Props an Falle aussprechen. Gut, der ist übrigens technischer Mountainbiker von früher, aber wir reden jetzt nicht nur von einer Kamera, die irgendwie mit noch einer Schlinge um deinen Hals hängt. Das heißt, im Notfall kannst du halt einfach den Lenker greifen und die Kamera loslassen. Nein, sondern es war ein Gimbal, der nicht festgemacht ist, den er quasi während dem Fahren angemacht hat, kurz ausbalanciert hat, Kamera angemacht und dann gefilmt hat. Und dann hast du das in der Hand und wenn du jetzt den Lenker greifen musst, musst du die Kamera fallen lassen. Also du musst dich entscheiden, Kamera kaputt und runterfallen lassen. Und
vielleicht sagst du mal kurz, was die Kamera kostet.
Gut, die waren damals jetzt nicht so teuer, die waren wahrscheinlich 5.000 Euro, 4.000 Euro gesamt.
Nicht so teuer.
Ja. Also im Verhältnis zu der, wir haben das damals auf einer Red gefilmt, die waren noch deutlich teurer damals. Aber unterwegs hatten wir quasi, für all die es wissen wollen, so ein DJI-Gimbal und eine A7 drauf mit Linse und was weiß ich. Da kommst du auf 4.000 oder so.
Er hat auf jeden Fall nicht die Kamera fallen lassen, sondern sich.
Ja, und das macht er heute noch. Und eigentlich viel krasser noch, als wir den Bohemian Border Bash-Film gemacht haben, ist er Mountainbike-Trails freihändig damit gefahren. Und ey, weiß nicht, ja.
Props. Magic auf jeden Fall macht Camera das am Man. Ende die guten Aufnahmen aus, aber...
Das ist auch noch ein Punkt übrigens. Die ganzen krassen Fahraufnahmen, also die wirklich krassen Fahraufnahmen, kommen eigentlich meistens vom Falle. Bei mir, ich bin ja nicht der Kameramann bei meinen Filmen, sondern eher der Director, beziehungsweise der den Film macht. Also ich filme dann eher so Story-wise-mäßige Sachen, natürlich auch vom Fahrrad, aber wenn es um die krassen, sicken Shots geht, dann ist das meistens der Falle. Ja, wir leben in einem Caddy, wir haben Essen dabei, wir kochen da drin und Akkus, naja, wir haben alle zwei Tage, weil wir diese extrem batteriefressenden Red-Kameras dabei hatten, haben wir uns abgewechselt, weil wir hatten ja auch kein Geld. Jeder darf mal ins Hotelzimmer alle zwei Tage und die haben dann irgendwie alle Akkus mitgenommen, mussten dann aufladen. Das war auch nicht chillig, weil wir hatten dann auch 4 Stunden Schlaf und mussten noch entweder Haushalt machen. Nach so einer Zeit ist man mit genauso wenig Schlaf im Ziel und es ist ein Setup menschlich, persönlich, das gar nicht so weit weg ist vom Self-Support-Fahren selber. Also man lebt das wirklich mit.
Ihr wart vielleicht kurz zu dem Foto, das wir ausgewählt haben als Titel von diesem Podcast. Das war im Ziel vom TCA 2024. Mhm. Und wir sehen beide fertig aus. Und jetzt wissen wir, warum nicht nur ich fertig aussehe, sondern auch du ein ganz bisschen. weil natürlich dieses Film über mehrere tausend Kilometer mit ganz anderen Challenges auch nochmal einhergeht als das Radfahren. Aber beides davon ist nicht entspannt.
Auf keinen Fall. Fun Fact, vielleicht einmal kurz zu den unterschiedlichen Arten, wie man das filmt. Also Three Peaks ist ja Straßenrennen und es gab keine Begrenzungen vom Veranstalter, wie wir das filmen dürfen. Das heißt, wir konnten eigentlich relativ viel in Autonähe immer mit dir irgendwie. Dann gibt es Gravel Races, da ist es natürlich anders. Da kannst du immer nur von Hauptstraße zu Hauptstraße fahren und zwischendrin musst du mit dem Gravelbike mit oder dir halt was überlegen. Das haben wir dann mit Bohemian Border Bash gemacht, mit Focus Bikes zusammen. Anderes Setting. Fährst du viel mehr Fahrrad und bist stiller Begleiter und fährst einfach hinterher und schaust, was passiert. Und beim TCR, der letzte Film, der jetzt eben fürs ZDF, wo wir produziert haben, da war es nochmal ganz anders, weil wir durften, das Rennen war ja 4000 noch was Kilometer lang.
4300 ungefähr.
4300 Kilometer. Und auf dieser 4300 Kilometer, die man ja größtenteils selbst plant, gibt es eben vorgegebene Parcours, die meistens so zwischen 50 und 150 Kilometer waren. Oder waren es weniger?
Manchmal waren es auch nur 5 Kilometer. Aber ja, sehr unterschiedlich, ja.
Also um sich das mal kurz vorzustellen, der komplette Film, den wir gemacht haben, ist ausschließlich auf diesen Parcours basiert, also der von uns gefilmt wurde. Es waren vielleicht gesamt 400 Kilometer?
Ja, höchstens, genau.
Also 10% von dem Rennen sind von uns gefilmt, der Rest ist von Jana und Joschka selber mit dem Handy gefilmt.
Genau, und ich finde, das ist auch ein bisschen witzig, das ist eine witzige Hintergrundinfo, weil in der TCR-Doku sieht es ja so aus, als würden wir die ganze Zeit Gravel fahren. Und vielleicht fragt man sich dann auch, ja, warum fahren die eigentlich nicht Gravel-Bikes oder ein bisschen dickere Reifen oder Reifen mit Profil oder so. Aber natürlich sind die Parcours beim TCR technisch oder schwierige Sektoren vom Rennen so gewählt. Und die sind eben sehr oft Schotterpassagen oder zum Beispiel, was man im Film sieht in Bosnien, wo ich das Fahrrad auch dann da hochtrage und so. Aber so ist es nicht repräsentativ für 4300 Kilometer, die ansonsten stattfinden, sondern das Kamerateam war eben aufgrund der Regularien darauf beschränkt, nur die Parcours zu filmen.
Und ich finde, im Schnitt fand am Ende so krass, wie der Film funktioniert, obwohl wir so wenig an euch dran waren. Also der Film ist tatsächlich rund geworden, obwohl ich hatte so Angst davor. Ich hatte echt Befürchtungen, dass das irgendwie Quatsch wird, wenn wir nur 400 Kilometer von 4000 Kilometer machen, wo der meiste Teil Gravel ist. Aber es hat echt gut funktioniert. Wenn ich jetzt im Retrospektiv darüber nachdenke, wie dumm das eigentlich ist. Also wie lange hast du gebraucht fürs TCR?
12 Tage.
12 Tage. Also, wir sind der Jana, ich und Christian Fuß mit dem Caddy, 12 Tage lang hinterhergefahren und zwar folgendermaßen. Wir haben einen Broadcast-Chat gemacht. Das heißt, Jana konnte uns Standorte schicken, wir ihr aber nicht schreiben. Das war so regelmäßig irgendwie.
Genau. Also die Regel beim TCR war, die Kommunikation darf nur One-Way stattfinden. Das heißt, ich darf mich euch mitteilen, aber ihr dürft mir nicht antworten.
Richtig. So, ich habe zu Jana am Anfang gesagt, hey, immer wenn irgendwas ist, also du holst eine Flasche Wasser, du weißt was ich, pumpst einen Reifen auf, egal was, du schickst einen Standort.
Du heulst wegen,
genau,
oder kaufst dir 3 Eiscremes.
Irgendwas. Du schickst uns einen Standort und schreibst kurz dazu, was da passiert ist. Und die Kommunikation sah immer so aus, Standort, weine jetzt. Standort, 3 Eis. Standort, Moschee Wasser auffüllen. So, das waren so die Kommunikation, die wir hatten. Und ich und Christian Fuß, wir sind dir 12 Tage lang hinterhergefahren, haben gewartet, bis du weg warst, weil die Regeln haben gesagt, wir dürfen dir nicht näher als, ich glaube, es waren 30 Kilometer kommen, haben gewartet, bis du 30 Kilometer weg warst, sind da hingefahren, haben vermutlich das gefilmt, wo du warst. Also wir haben 12 Tage lang Tankstellen, Supermärkte,
Brunnen,
haben wir 12 Tage lang gefilmt. Wir sind dir einfach in Fahrradgeschwindigkeit hinterhergefahren, haben gewartet, bis du weg warst, haben abgefilmt, damit wir zusammenschneiden können, falls du dich selbst gefilmt hast an dem Ort, deine Aufnahmen mit unseren Aufnahmen vom Surrounding. So genau haben wir den Film gedreht, 12 Tage lang.
Ja, es ist ein bisschen Hänsel und Gretel-Style. Also ich lasse so Breadcrumbs liegen und ihr kommt dann eine Stunde später dahin und sammelt die auf.
Überleg dir das 12 Tage lang mal so in Radgeschwindigkeit, da einmal durch den Balkan heiß und Dings runterzufahren und du willst eine geile Doku drehen, darfst aber nur Supermärkte und Brunnenfilm.
Und wir haben also das dann so gemacht, dass ich mich mit dem iPhone eben selbst gefilmt habe. Witziger Kontrast ist ja auch, dass bei mir sehen diese Aufnahmen so aus, ich lege dieses Handy an den Brunnen, hänge mich so da drüber, fülle meine Flaschen auf.
Linse verschmiert.
Ja, Linse verschmiert. Es gibt eine witzige Aufnahme, da laufe ich in so eine Bäckerei, filme mich und dann merke ich, die Linse ist dreckig, reibt es an meinem Trikot ab, schau wieder, ist noch dreckiger. Mach weiter. Und Joschka hatte halt im Kontrast so, ja, der hatte eine GoPro auch dabei, das wollte ich nicht machen wegen zusätzlichem Gewicht und ich muss es zusätzlich laden und so. Er hat auf jeden Fall die GoPro aufgestellt, hat so in Timelapse alles so gefilmt, dass er packt da halt zusammen, räumt auf, fährt weg, fährt zurück, holt die Kamera wieder, fährt weiter.
Joschka hat sich richtig Mühe gegeben.
Ja, ich stand ein bisschen in seinem Schatten, was die Kameraskills oder die Mühe angeht.
Wir hatten einen Bonus bei allen Checkpoints, bei allen bemannten Checkpoints durften wir mit dir reden. Da habe ich dir dann einmal gesagt, als ich von den ersten Part die Aufnahmen gesehen habe und das war genau. Dann irgendwie 2000 Kilometer später.
Wir haben das so gemacht, dass ich immer an den Checkpoints habe ich euch das Handy kurz gegeben, sodass ihr die Daten sichern konntet. Also am Checkpoint sind ja Freiwillige, da findet sowieso Interaktion statt und deswegen war die Regel vom Rennen, dass ihr mir da quasi Anweisungen geben könnt oder wie auch immer. Das heißt, ich habe euch mein Handy gegeben, ihr habt die Daten gesichert, solange ich da halt die Karte abstempeln lassen und so weiter.
Was jetzt auch negativer Support ist, weil du beim Checkpoint in der Regel auf dein Handy schaust und Strecke checkst oder sonst irgendwas machst, weil du da mal stehst und sitzt, oder?
Genau, und dann hatte ich halt oft kein Handy, ja. Einmal hat es mich auch krass gestresst. Das sieht man die Szene im Film, als ich esse. Und ich musste da halt eine Weile warten, bis ich überhaupt das Handy wieder hatte, weil ihr zuerst die Daten gesichert habt.
Sorry für den schlechten Support.
Soll ja keiner sein. Aber ja. Ich glaube, worauf du hinaus willst, am ersten Checkpoint habt ihr die Daten gesichert? Wahrscheinlich habt ihr es kurz angeschaut, weil ich habe mich dann da hingesetzt und habe gegessen. Und dann hast du zu mir gesagt so, hey Jana, wäre cool, wenn du auf dem Fahrrad, wenn du dich selbst filmst, deinen Arm ein bisschen weiter ausstreckst, sodass man auch was von der Umgebung sieht, dann ist die Perspektive für die ZuschauerInnen schöner. Ich war richtig sauer, wirklich. Ich war noch den halben Tag danach, weil ich dachte ich so, ist es sein Ernst? Ich bin völlig am Ende. Jetzt soll ich noch schauen, in welchem Winkel ich die Kamera halte. Also dann habe ich erstmal einen halben Tag gar nichts mehr aufgenommen, so aus Trotz, weil ich dachte, dann mache ich jetzt gar nichts mehr.
Ja. Ich habe das mitbekommen, ja. Habe ich gemerkt.
Dann habe ich versucht, mir ein bisschen Mühe zu geben.
Zwei Stunden hat es funktioniert und dann war der Arm wieder auf dem Auflieger.
Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn man halt 4000 Kilometer fährt, irgendwann wird halt jede Position, die man auf dem Fahrrad einnimmt, mühsam. Das heißt, wenn ich nur noch mit einem Arm auf dem Auflieger liege und meinen anderen Arm ausstrecke, dann ist die Druckbelastung auf dem Sattel kurz anders, es ist im Nacken unbequem und so. Und irgendwann ist einfach alles super mühsam, was nicht einfach nur, ich sitze auf dem Fahrrad ist. Und das war für mich einfach too much in dem Moment.
Und ich habe am Anfang nur deine Aufnahmen gesehen und war nervös, weil ich dachte so, boah, fuck, wenn Joschka genauso so filmt, dann wird's aber echt schwierig. Weil Joschka war noch nicht beim ersten Checkpoint und Falle, der den Joschka verfolgt hat, konnte mir noch nicht sagen, wie seine Aufnahmen sind. Und dann hat er mir gesagt, boah, ja, mega geile Aufnahmen, da gibt's dir voll viel Mühe. Und ich so, boah, zum Glück. Genau, also aber zurück zu der Diskrepanz aus, wie macht man so einen Film und wie schafft man das beim Self-Support, dass es regelkonform ist? Also beim TCA ist es relativ leicht, regelkonform zu bleiben und zu sein, weil mega geile, strenge Regeln. Man kommt überhaupt nicht in die Verlegenheit, dass was falsch laufen könnte, weil ich habe regelmäßig auch Andrew, da bist du einmal, wir sind eine Straße gefahren und du bist irgendwie 10 Kilometer neben uns auf der anderen Straße gefahren und ich habe ihm dann so einen Live-Track geschickt, so guck mal, da ist Jana, da sind wir sehen uns nicht, aber wir müssen auf dieser Straße gerade langfahren, weil das so ein Tal war.
Genau, bei TCR noch wichtig, hattet ihr einen Tracker und ich hatte einen Tracker, das heißt die Veranstaltung, die haben auch ständig gesehen, wo seid ihr, wo bin ich. Bei Three Peaks und Inbetween war das ja alles viel lockerer und ganz anders. Also wir haben natürlich auch nicht interagiert und nicht supported oder so, aber es wurde nicht überprüft in dem Sinne wie beim TCA.
Ich warte immer noch auf den Shitstorm. Das ist kein Self-Supported mehr. Also, dass das so überhand nimmt und alle sagen, hey, was soll das?
Dieses Jahr beim TCA ist tatsächlich passiert, habe ich aber nur durch einen Anruf von meiner Mama mitbekommen, dass das TCA hat ein Reel geteilt mit mir, im Rennen. Und dann hatte jemand offensichtlich darunter kommentiert, was habt ihr immer alle mit der Jana? Und die fährt sowieso nicht richtig Rennen, weil die hat ja immer ein Filmteam dabei und so. Ich habe das selbst überhaupt gar nicht gesehen. Und meine Mama hat mir das erzählt, weil die war offensichtlich getroffen davon. Und dann hat die Label Cox im Rennen auf diesen Kommentar geantwortet und gesagt, hey, lass die Jana in Ruhe. Die ist mega, die macht das mega gut und es ist alles regelkonform. Und außerdem hat sie überhaupt gar kein Filmteam dabei. Und
egal, du hast quasi beim zweiten Mal jetzt sehr bewiesen, naja, ohne Filmteam bin ich eigentlich schneller.
War ja, also so habe ich, ja. Es ist einfacher ohne Filmteam für mich, ehrlich. Ja. Also es ist eine Aufgabe weniger und man kann sich nur auf sich und das Rennen fokussieren. Und natürlich jetzt beim TCR dieses Jahr, 2025, war es für mich ja auch aufgrund der starken Konkurrenz noch viel krasser Neck-to-Neck-Rennen. Und ich habe zum Beispiel auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich dann Freunde und Familie so ein bisschen geupdatet habe, jeden Tag. Und die letzten zwei Tage kam da nichts mehr rein. Also ich habe mich so krass auf dieses Rennen fokussiert, dass ich auch mich nicht mehr mitgeteilt habe an meine Freunde und Familie. Geschweige dessen, dass ich dann noch mich selbst im richtigen Winkel mit der Kamera gefilmt hätte. Also es war... hätte ich nicht gemacht.
Man muss vielleicht auch, also du erzählst natürlich jetzt aus deiner Perspektive, sag ich mal, Front Row, die schon kompetitiv vorne fährt. Was das Filmen angeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eher ein Mehraufwand oder anstrengend ist. Wenn wir jetzt aber von jemandem im mittel- oder hinteren Feld reden, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ein Kamerateam oder dass gesagt wird, hey, über dich wird ein Film gemacht, dass das sehr motivierend ist. Externe, extrinsische Motivation. Ich will hier jetzt gut dastehen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es in der Situation supportive ist.
Ja, bestimmt. Also ich würde auf jeden Fall auch nicht einseitig sagen, dass es jetzt nur... Ich würde sagen, beim TCA war es für mich vor allem eine Herausforderung oder eine zusätzliche Aufgabe. Ich wollte es ja auch irgendwie euch dann recht machen oder ich wollte am Ende natürlich auch, dass der Film gut wird. Gleichzeitig ist es ja auch super schwierig, zum Beispiel die Szene im Film, wo ich anfange zu heulen und dann sage, es ist super beschissen und super schön gleichzeitig. Man muss sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie bestimmt schon 7-8 Tage auf dem Fahrrad. Ich habe zum ersten Mal in der Türkei das Meer gesehen und wie ich das gesehen habe, ist es mich krass überkommen und das war ein krasses Gefühl, dass ich es bis dahin geschafft hatte und dass es gut läuft und so. Und gleichzeitig war es eine sehr beschissene Straße mit viel Verkehr, schlechter Asphalt, super heiß. Ich fand es super sinnlos, das zu machen. Also ich dachte, es ist einfach nur irre, bei 40 Grad auf einem Seitenstreifen von der Straße zu fahren, wo nicht mal mehr eine Schildkröte zu sehen war. Also es war einfach lebensfeindlich. Und dann komme ich an diesen Kiosk und fange an zu heulen. Und dann musst du denken, ah shit, jetzt ich muss mich auch noch selbst filmen. Das heißt, ich habe da diese zwei Eis, wo mir auch noch eins runtergefallen ist, fange an zu heulen. Und dann denke ich, ah shit, ich muss mich auch noch filmen. Ja, es ist weird.
Ich habe es tatsächlich diesen Sommer im Juli gemerkt, wo ich mit dem Joschka, wir sind ja jetzt auch Friends geworden, was lustig ist, weil wir uns über TCA kennengelernt haben, das Munich-Milan-Grill-Race zusammen gefahren sind. Da haben wir gesagt, okay, wir machen so ein kleines Filmchen für Focus-Bikes, weil es sind zwei Bikes von denen gefahren und haben uns mit dem Handy da auch selber gefilmt. Und da war ich zum ersten Mal selber in der Situation, sich selbst beim Radfahren zu filmen. Klar, es war kein Race-Setup, aber ey, ich verstehe euch jetzt. Ihr Athleten.
Und hast du die Kamera immer im richtigen Winkel gehalten?
Ja, das schon. Aber was ich nicht gemacht habe, ist, dann filmen, wenn ich keinen Bock hatte. Also genau das, was ich euch die ganze Zeit sage. Hey, wenn du keinen Bock hast zu filmen, dann musst du filmen. Weil da ist es interessant. Und ich habe es selber nicht gemacht, weil ich dachte, nee, boah, ist gar kein Bock jetzt.
Ja, weil sonst hat man am Ende nur so Happy-Life-Aufnahmen. Dann, wenn man halt gerade gut in der Laune ist und halt es einfach ist, sich kurz zu filmen. Aber dann, wenn es schwierig wird und das ist, was die Leute im Film sehen wollen, dann ist es schwierig, ja.
Und ich habe quasi die eigene Klatsche bekommen. Meine eigene Aussage habe ich einfach selber nicht eingehalten.
Freue mich ein bisschen, sorry.
Ja, natürlich. Ich meine, man muss das ja schon selber reflektieren, aber das ist schon ist ein Thema.
Ja, ich glaube, ich würde noch ganz gern darauf eingehen, dass es ja auch so Grassroot-Rennen gibt, die eigentlich sehr etabliert sind, wovon wir aber gar keinen Film rennen, die seit ewig gibt, die zu den Wurzeln in diesem Sport gehören, so. Die sehr etabliert sind, wovon es aber keinerlei Content gibt. Also es gibt keine Filme, meistens auch kein Foto, kein Mediateam und sowas, weil die sehr regelnkonform oder sehr ursprünglich in ihrem Ansatz von Self-Supported Bikepacking sind. Und das sind zum Beispiel, ich glaube, von Tour Divide gibt es keinen Film, obwohl das ein krass großes und prestigeträchtiges Rennen in USA ist. Dann eigentlich alle diese amerikanischen Rennen, die es schon sehr lange gibt. Colorado Trail, Arizona Trail Race. Das heißt, es sind alles Rennen, die gibt's sehr oft, glaube ich, sogar sehr viel länger als die bei uns in Europa. Sind self-supported in ihrem Ursprung und sehr viele, sehr gute Leute fahren das, auch europäische FahrerInnen. Aber es gibt keinerlei Film oder Video oder Foto davon, weil die Regeln da eben sehr streng sind. Das finde ich auch interessant. Also es ist das, was wir, gerade wo die Szene so boomt und wächst, ist das, was wir sehen, repräsentativ dafür, was der Ursprung im Self-Supported Bikepacking ist? Oder was sehen die Leute draußen eigentlich? Genau, ich wollte nur sagen, es gibt diese Diskrepanz vielleicht zwischen, was macht den Sport aus und was sehen wir oder was transportieren wir im Fernsehen und auf YouTube und auf Social Media.
Die Diskrepanz habe ich ja quasi, wie hast du es genannt, was mache ich mit meinem Kopf innen drin? Der psychologische Ausdruck. Introspektiv. Ja, introspektiv arbeite ich mit dieser Thematik schon sehr, 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 sehr viel. Damit du in so einem Ziel am glücklichsten ankommst, meiner Meinung nach, musst du, und deswegen meine ich, soll man das nicht Regeln nennen, sondern so mehr Ethos, du meldest dich ja da an, weil du unter diesen Vorgaben das für dich holen willst, das für dich entscheiden willst und im Ziel ankommen willst und wissen willst, ich habe das alleine gemacht, das war nur ich, dann fühlt sich's gut an. Ja, die Diskrepanz ist konstant im Hinterkopf.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich habe für mich selbst überlegt, ohne dass das jetzt ein reales Szenario ist, aber ich dachte mir, würde ich jetzt beim TCA-Stand jetzt nochmal so einen Film mitmachen oder nicht? Und aus rein professioneller Sicht, wenn ich das gewinnen will, würde ich sagen, nein, das mache ich nicht nochmal. Natürlich, jetzt sind vielleicht manche enttäuscht. aber natürlich, weil das ein Stück weit das Rennen verändert und trotzdem hatte ich bei allem, auch in den Rennen, in denen wir die Filme gemacht haben, immer das Gefühl, ich habe das für mich alleine geschafft und irgendwie fällt es mir auch sehr leicht, mich da so fallen zu lassen. Ich denke nie darüber nach, dass es jetzt da eine Kamera gibt oder dass es andere Leute sehen, sondern ich bin da, glaube ich, sehr roh. Ich verhalte mich ganz normal, wie ich mich sonst im Rennen auch verhalten würde. Aber ich glaube auch, dass es Menschen halt krass beeinflussen kann und wenn es die falsche Motivation ist, im Film cool rüberzukommen, dann fühlt sich's im Ziel bestimmt auch nicht gleich gut an.
Und auch nicht im Film.
Wahrscheinlich checken die Leute es genauso beim Zuschauen, ja.
Gibt es auch einen Unterschied zwischen den selbstdarstellenden, ist auch ein gemeines Wort, aber diese selbstdarstellenden YouTuber, also die quasi, ich mache jetzt einen Film von mir über mich bei meinem Rennen, die unterscheiden sich meiner Meinung nach grundsätzlich von, wenn jemand externes dich filmt. Also weil du als Kameramann und als Filmemacher die komplette Kontrolle über deine eigene Geschichte und stellst dich so dar, wie du dich darstellen willst.
Ja, und vor allem auch aus, das wurde mir erst danach bewusst, Gott sei Dank, auch welches Vertrauen ich dir, Stefan, oder euch geschenkt habe, weil ihr natürlich komplett auch in der Hand habt, wie ich da rüberkomme. Also ihr könntet ja auch nur Stellen zusammenschneiden, wo ich nur am Heulen, nur am Fluchen, wie auch immer. Also ihr könntet ein völlig verzerrtes Bild von mir widerspiegeln, wenn ihr wolltet. Auf der anderen Seite hättet ihr das ja auch viel heroischer, viel Ironman-Style rüberbringen können, was auch wiederum dem Gefühl, wie ich diese Rennen wahrnehme, überhaupt nicht entsprechen würde. Deswegen, mir wurde erst danach, also nach dem ersten Film vor allem bewusst, wie cool das ist, dass es tatsächlich dieses Gefühl transportiert, wie ich mich gefühlt habe und dass es genau das widerspiegelt, wie ich diese Rennen und diese Szene erlebe und dass es eben nicht den Körper bekämpfen oder man muss es nur wollen oder super krass. Und ehrlich gesagt finde ich auch den Titel Das verrückteste Radrennen der Welt beim ZDF gar nicht so passend, weil ich finde, dass wir eben kein Band verrückter Menschen sind, sondern...
Da muss ich kurz einlenken. Eieiei. Der ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Also beim ZDF, also der Film ist ja so gelaufen. Es gibt Produktionsfirma, Heli Ventures heißen die, die haben den Film produziert und die haben das Projekt ans ZDF gepitcht und ZDF hat gesagt, let's go, das machen wir, hier habt ihr Geld. Dann kam Heli Ventures zu mir, hat gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der das Film kann, du bist da und dann ich so, ja, klar, Logo, machen wir. So, und dann gibt es halt immer für alles Mögliche, die nächste Anekdote dafür. Man macht halt während dem Prozess einfach Arbeitstitel, die nicht dem Titel entsprechen. Also da kann man alles so ein bisschen bezeichnen für die einfachere Kommunikation. Und Miriam, nicht böse gemeint Miriam, falls du das hörst, hat halt einfach mal dem ZDF einen Arbeitstitel gesagt, ja, das verrückteste Radrennen der Welt. Einfach damit die mal was haben, womit sie arbeiten können. Was aber in dem Fall falsch gelaufen ist, ZDF hat das sofort als den Titel benutzt. Und wenn beim ZDF ein Titel rüberkommt, dann geht das in die TV-Movie, in die Fernsehzeitschrift und wenn das einmal da drin ist, dann kannst du das nie wieder zurückholen. Der verrückteste Radrennen der Welt ist ein Titel, den hätte ich ja auch mitbestimmt als Director von dem Film und das wäre exakt der Nicht-Titel den ich hätte machen wollen. Weil ich würde diese Leute niemals als verrückt bezeichnen. Jetzt habe ich dieses Gefühl gehabt, naja, der bezeichnet uns als verrückt. Was ist denn das für ein Dulli?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt damit auch nicht sehr wohl gefühlt. Aber
überhaupt nicht. Ich habe mich damit nicht wohl gefühlt.
In der Doku wird ja dann der Vibe transportiert, wie das Rennen wirklich abläuft. Eben. Ich vergleiche das immer damit, schon mal, wenn wir jetzt krasse Diskuswerfer wären und professionalisiert den Diskus werfen, dann würde auch niemand sagen, boah, mega verrückt, was ihr da macht, sondern es ist einfach halt eine Leistung, die man trainiert und im Wettkampf abruft, bestenfalls. Ich sehe das auch als Leistungssport. Ich bereite mich darauf vor, seit Jahren. Ich will das kompetitiv fahren und es ist weder für mich noch für meinen Körper was Verrücktes, weil ich mich strukturiert darauf vorbereite. Und wenn man sagt, das ist ein verrücktes Radrennen, dann unterstellt man allen Leuten, die da mitfahren, ja eine Art von vielleicht Irrationalität oder...
Oder dass alle mit einem Einrad, während sie jonglieren, fahren.
Genau.
Ach, du bist ja ein verrückter Vogel.
Ja, genau. Ja. So viel zum Vertrauen.
Danke, Jana, für dein Vertrauen. Ja, doch. Danke für dein Vertrauen, weil das ist ein Ding.
Ja, weil nur so kann man sich auch vor der Kamera irgendwie wohlfühlen und dann sich selbst sein und darauf vertrauen, dass schon niemand am Ende einen Kotzbrocken aus einem schneidet im Film.
Auch jetzt gerade, weil es eben nicht lange her ist, Badlands mit Anya, den letzten Film, den ich gemacht habe. Als Sicht eines Directors oder Filmemachers, meiner Meinung nach, gibt natürlich ganz andere Approaches, aber man braucht, finde ich, man muss mit dem Protagonisten auf einem gewissen Level oder Ebene, es geht nicht ohne close zu werden oder ohne eine Verbindung aufzubauen oder die Person zu verstehen. Also man muss viel, finde ich, in so eine Person reingucken und schnell verstehen können, wie die funktioniert. Mhm. Und wir hatten bei Anya, den bewusst habe ich den Film auch Uncertain beziehungsweise Certain genannt. Die war schon sehr skeptisch und also es war auch sehr intensiv zwischen uns in vor und auch so ein bisschen während des Films, weil man halt eine Verbindung aufbaut und den Charakter ja auch kennenlernen muss. Aber das schürt natürlich auch Ängste, also weil man macht sich in einer gewissen Hinsicht ja auch nackig und man wird halt irgendwie emotional.
Ich muss an die Szene denken,
wo du echt nackig warst.
Irgendwann nackt im Brunnen gebadet habe und mir es einfach völlig alles egal war, ob da jetzt 4 Kameras auf mich sind.
Jetzt kommt der Fun Fact. Ich habe Jana nackt im Brunnen gefilmt, wo sie sich nachts gewaschen hat, nachdem sie ein Big Mac gegessen hat. Und jetzt kommt das Beste. Diese Aufnahmen existieren nicht mehr. Es gibt sie nicht.
Was ein Zufall.
Ihr hättet alle Jana nackt gesehen. Aber irgendwie sind diese Aufnahmen im Backup verloren gegangen. Profis, wie wir sind.
Nicht
also
so
no shit, also es ist kein Witz. Nicht, dass wir die echt tatsächlich gemerkt gemacht haben. Oder du hast auch nicht gesagt, lösch die oder sowas. Sondern
ehrlich gesagt, es war relativ am Ende vom Rennen. Mir war einfach alles völlig egal.
Ich habe gesagt, hey, ich muss alles mitfilmen. Ja.
Easy. Es war dunkel.
Ja. Ich habe nichts gesehen, außer Big Macs. Oh. Du hattest einen Big Mac gegessen davor.
Dafür schäme ich mich viel mehr.
Für den Big Mac?
Ja.
Nee, musste nicht, weil es war mitten in der Nacht und es hat nichts auf. Und was hat immer auf? Diese verdammten kapitalistischen Fastfood-Restaurants.
In Frankreich ist es leider so, ja.
Boah, das ist so krass, ja. Ich habe mich, glaube ich, auch beim meinen Three Peaks von diesen vegetarischen Wraps beim Burger King mehrfach ernährt.
Ja, die gab es leider vor 5 Jahren noch nicht. Mein Highlight war übrigens noch kurzer Insight. Beim TCA 2025 gab es in Frankreich bei McDonald's oft diese veganen Nuggets. Mhm. Und ich habe einmal 3 9er-Packs auf einmal gegessen. War ich richtig stolz.
Und jetzt müsst ihr überlegen, wie klein Diana ist. Also diese
27 vegane Chicken McNuggets.
Das ist basically einmal ihr ganzer Kopf.
Das war nice.
Hey, wir müssen noch so ein kleines abschließendes Resümee machen oder so, würde ich sagen.
Ich will noch, dass du von den Männern in Griechenland am Meer erzählst, die im Film singen.
Auch witzig. Genau, also ich habe ja schon gesagt, wie ich und Christian der Jana hinterhergefahren sind und immer wenn sie uns das schickt, sind wir da hingefahren. Und als wir dann in Griechenland angekommen sind, waren so, okay, wir brauchen noch irgendwie griechischen Vibe irgendwie so. Und dann sind wir einfach mal an den Strand oder durch die Stadt und so und haben einfach ein paar griechische Sachen gefilmt. Und dann haben wir diese 3... sage ich mal, ja, die waren auf jeden Fall in der Rente und haben auch nicht mehr so viel zu tun gehabt in ihrem Leben. Und die waren so braun, dass sie wahrscheinlich schon seit Jahren an diesem Strand auf diesen Stühlen unter diesem kleinen Baum sitzen und die haben gesungen und Bier getrunken und weiß es ich. Dann wollte ich halt Aufnahmen von dem machen, weil ich die so authentisch griechisch fand. Bin dann so hingegangen, dachte so, ja, okay, ich muss mit denen warm werden. Ich kann nicht einfach, hey, sorry, kann ich euch filmen? Das funktioniert nicht. Aber bin ich da so hingegangen, so, hey Christian, nimm mal die Kamera noch weg. Und dann habe ich so ein bisschen gequatscht mit denen und so, hey, ja, lustig. Und ja, komm, trink doch ein Bier mit uns. Und dann ich so, ja, okay, ich trinke jetzt ein Bier mit denen. Und ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Und dieses eine Dosenbier in der Sonne hat mich so weggeschäbbert. Irgendwann so, ah ja, wir machen auch einen Film hier über so ein Radrennen und so. Die so, ah ja, super interessant. Ja, du musst uns filmen. Und ich so, ja, perfekt. Klar, das machen wir doch. Und so, kannst du für mich singen? Und dann hat er so die Kamera drauf gehalten und er hat uns was vorgesungen und dann sagt er, und jetzt wird's witzig, ja, muss, weil der konnte ein bisschen Deutsch, ja, bring mich ins deutsche Fernsehen, ne? ARD, ZDF, ja, ja.
Jetzt singt er im ZDF.
Jetzt singt er im ZDF.
Das fand ich mega schön.
Also, falls ihr das hört, ihr drei betrunkenen griechischen Männer, ich hatte eine gute Zeit mit euch. Nächsten Tag musste Fusi mit dem Auto fahren, weil ich war betrunken. Und don't drink.
Alles for the sake of film.
Aber hat's einen Film geschafft und fand ich eine cute Szene, wie der da singt.
Ja, ist mega schön. Ich finde auch, das bringt den Vibe in Griechenland tatsächlich ziemlich gut rüber.
Kurzum, Resümee, ich würde sagen, Self-Supported Bikepacking Races filmen ist eine Diskrepanz in sich und sollte man nicht leichtfüßig nehmen. Und als Kameramann oder Filmemacher sollte man sich mit sehr, 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 sehr vertraut mit den Regeln machen und sich davor Gedanken machen, was kann alles passieren und wie werde ich reagieren, damit ich nicht in das Rennen eingreife und zu checken, wann man einfach zurücknehmen muss und sagen, okay, ja, das kann ich jetzt, das wird jetzt filmerisch schlechter erzählt, aber da halte ich mich ans Regelwerk.
Und auch vor der Kamera zu stehen, sich vielleicht davor zu überlegen, kann ich mich da natürlich verhalten? Was ist mein Ziel in dem Rennen? Also ist es für mich eine zusätzliche Herausforderung oder Belastung, da teilzunehmen? Was ist die Motivation vielleicht auch, an diesem Filmprojekt teilzunehmen? Und für mich im allerersten Film, muss ich sagen, war meine Motivation, ich kriege vielleicht ein Fahrrad umsonst.
Hast du jetzt bekommen? Fünf.
In allen weiteren Filmen war das vor allem, ich will Frauen in diesem Sport sichtbar machen. Ich will, dass andere Frauen mich sehen. Ich will, dass andere Frauen sehen, dass sie das auch machen können und dass sich deswegen vielleicht verändert, wie viele Frauen sich das zutrauen. Und das war dann eigentlich immer die Motivation, in allen weiteren Filmprojekten so am Start zu sein. Genau, ich hoffe, dass wir das ein bisschen geschafft haben.
Das ist auch noch eine kleine funny Sache. Als wir den Film mit dir gemacht haben oder gesagt haben, wir machen den über dich, da wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, was Feminismus heißt. Das ist das Witzige daran. Für mich stand das gar nicht als Frage im Raum, warum du das jetzt nicht schaffen solltest oder nicht könntest. Also es war für mich gar nicht so. Und der Film war ja am Ende auch so geschnitten, dass er eben viele Frauen begeistert hat und motiviert hat und ich das ja bis heute mitbekomme und mich das so krass freut, aber was mich am meisten freut ist, ich habe es gar nicht absichtlich gemacht. Also es war nicht ursprünglich nicht meine Intention, einen starken Woman Empowerment Film zu machen, sondern ich habe den aus Versehen gemacht. Will ich jetzt eher als positiv sehen.
Ja, cool, das ist aber, also ich natürlich freue ich mich über alle und jeden, die mir sagen, hey, wegen deinem Film habe ich mich auch getraut, sowas zu machen, egal ob Mann oder Frau.
Geil. Hey, das ist so geil.
Ja, es ist mega cool. Egal an welcher Startlinie ich stehe, egal, viele Instagram-Nachrichten und so beziehen sich auf diesen Film. Und wenn man so zurückblickt, wie naiv wir alle da rangegangen sind und was die Intention war, es ist super schön, was der Outcome ist. Und mich begeistert eben besonders, wenn Frauen sich damit identifizieren können. Ja.
Oh, ich finde es auch immer wieder so krass schön, wenn ich das höre. Also wenn ich gesagt bekomme, hey, wegen dir habe ich das und das gemacht oder der Film hat mich motiviert, Mann oder Frau, ist es so krass schön.
Ja. Ist cool.
Hey, sollen wir damit aufhören?
Ja, gut, dass wir den Podcast
also nicht
machen.
Gut, dass wir den Film aufhören. Gemacht haben. Ja, finde ich auch. Gut, dass wir den Film gemacht haben. Stunde voll.
Gehen wir ein bisschen griechischen Wein trinken.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und bis zur Folge 3. Wir freuen uns wieder auf Feedback und Kommentare.
Ja, hey, worüber reden wir in Folge 3? Vielleicht, ich habe gesehen, da schreiben Leute tatsächlich bei Spotify in den Kommentaren was rein.
Ja, super cool.
Wir haben so ein paar Sachen noch, ne? Also ein paar Rennen,
wir haben da noch so ein paar
Regelwerk,
Ideen im Kopf.
Ja, Rennen, Regelwerk, Trailrunning, I don't know.
Viele Leute wollten auch wissen, wie man sowas angeht, also aus AnfängerInnensicht, wie bereitet man sich auf so ein Rennen vor? Wie schaffe ich zum ersten Mal 400 Kilometer zu fahren? Vielleicht ist wichtig zu sagen, dass natürlich weder du, Stefan, noch ich SportwissenschaftlerInnen sind und dass wir keine Trainer, TrainerInnen sind, aber dass wir vielleicht persönliche Erfahrungen dazu teilen können, wie man sich dem annähern kann. Also sowohl du, Stefan, als auch ich vielleicht, wie unser Weg dazu aussah.
Yes.
Und du, okay. Stefan, du fliegst jetzt bald oder du fährst mit dem Auto nach Girona?
Ja, genau. 10, 12 Tage Trainingslager.
Wann geht's los?
Morgen schon. Morgen tatsächlich.
Cool, hast du deine Taschen gepackt?
Taschen gepackt und das Mikro packe ich natürlich auch ein, weil wir müssen ja fleißig weiter Podcast aufnehmen.
Wir werden dann nächste Woche aufnehmen. Du bist in Spanien und ich werde in der Schweiz sein. Mal sehen, ob ich da ein ruhiges Räumchen finde im Chalet.
Du verbringst dein Neujahr wieder im... Ihr habt so ein kleines Hüttchen, ne?
Nicht also. Ich, aber Freunde und da genau treffen wir uns zum Skitouren.
Auch gut.
Ja, ich habe da Internet, ich habe auch mein Fahrrad dabei, falls es keinen Schnee gibt.
Na Logo. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.